Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.
Nachgefragt und
nachgedacht.
Aktuelle Themen aus dem mentalen Blickwinkel. Wir sind
Johannes, Mentaltrainer und Coach, und
Markus, freier Redner und Moderator. Ja, es ist mal wieder soweit. Hallo Johannes, grüße dich.
Hallo, ich freue mich und herzlichen Glückwunsch, denn wir haben ein halbes Jahr quasi. Ein halbes Jahr gibt es jetzt quasi unseren Podcast schon. Ist das nicht abgefahren?
Ein halbes Jahr nachgefragt und nachgedacht. Ja, stimmt. Tatsächlich ist es heute unsere 6. Folge. Im Januar haben wir angefangen.
Unser erstes kleines Jubiläum quasi.
Ja, wow. Sehr cool. Ja, stimmt. Hätte ich jetzt vielleicht gar nicht drauf gekommen, aber cool. Ja, schön, dass du dran denkst. Sehr, 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 sehr gut. Und sonst, was macht dein Dartspiel? Hast du fleißig mit Micha weiter trainiert?
Mit Micha selber direkt zusammen nicht, aber natürlich haben wir getrennt voneinander gespielt, und die Jungs, die waren wieder auf der sogenannten Development Tour, also der Name sagt es schon, quasi für die Nachwuchs-Cracks natürlich unterwegs. Micha hat auch ein neues Update für seine App rausgebracht. Du kannst jetzt für jedes Trainingsspiel einen Caller quasi aktivieren, der dir immer deine Stände quasi ansagt. Also wir sind regelmäßig am Trainieren. Dadurch, dass wir viel verteilt sind über Deutschland natürlich, beschränkt sich das Training manchmal auf sich selbst quasi, ja.
Ja, sehr schön. Ja, das war ja der zentrale Punkt in unserem letzten Podcast, deswegen ich einfach nochmal da den Schwenk in die Richtung machen. Yes. Ja, und dann kommen wir zu unserem heutigen Thema. Du hast es ja... Wir haben es ja gerade schon in der Einleitung gehört. Thema Nachhaltigkeit. Du hast ganz am Anfang ein schönes Zitat gebracht. Hm. Vielleicht magst du gerade noch sagen, wo das herkommt.
Ja, das kommt von meiner früheren, sage ich mal, Lieblingsband und selbsternannten besten Band der Welt. Genau, die Ärzte.
Aus Berlin.
Korrekt. Und ich glaube, es müsste ziemlich genau 20 Jahre her sein, dass du mir Karten für ein Konzert damals geschenkt hast, als wir nämlich in Würzburg damals da waren. Ich glaube nämlich, ich bin da gerade so, konnte ich selber Auto fahren. Und aus diesem Konzert, damals gab es genau dieses Lied eben, das diesen Titel trägt. Und ich glaube, 20 Jahre später mindestens genauso aktuell. Und deswegen habe ich das rausgepickt für unser Thema Nachhaltigkeit heute, ja.
Ja, genau. Das ist ja wirklich aktueller denn je. Also jeden Tag hören und lesen wir darüber, wie sich die Welt verändert. Und ja, wir hatten auch schon mal ja das Thema Klimakleber, haben wir auch schon mal behandelt. Das ist natürlich auch, und da wird immer dieses Nachhaltigkeitsthema ja mit reingebracht oder so ein bisschen vorgeschoben. Also Nachhaltigkeit ist immer irgendwie, wird gleich in so die Richtung Umweltschutz gebrannt. Aber dabei ist ja Nachhaltigkeit einfach noch viel mehr, ne?
Ja, richtig. Es ist halt ein Teil natürlich und wirkt sich mit Sicherheit aufs Klima aus, aber da gehört einfach noch wahnsinnig viel mehr dazu, ja.
Genau. Ist ja, ich glaube, du hast dir das auch nochmal rausgesucht, was da, wo das eigentlich auch herkommt, diese Nachhaltigkeit.
Genau, richtig. Das kommt eigentlich aus der Forstwirtschaft, aus dem 18. Jahrhundert. Und das beschreibt eigentlich, dass vom Prinzip her nur so viel Holz entnommen werden darf, wie auch wieder nachwächst. Mhm. Also quasi ein ressourcenschonender Umgang mit den Rohstoffen. Und da gibt es das sogenannte Handlungsprinzip, nachdem man auf die langfristigen Auswirkungen seiner eigenen Handlungen achten soll. Das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Marschroute für jeden Einzelnen, mit der wir hier mal so einsteigen können.
Ja, genau. Also das finde ich jetzt auch gut, wenn man vor allem diese Definition sagt, Handlungsprinzip, dass man auf seine Konsequenzen, ich meine, da haben wir ja schon mal auch in einem Podcast drüber geredet, oder du hast es gleich ganz am Anfang auch in unserer Einführungsrunde ja schon mal gesagt, dass das für dich auch so Thema mentale Einstellung und mentale, wenn wir so gucken, auf Erfolgsfaktoren, dass man sich immer dessen bewusst wird, dass jede meiner Handlungen eine Konsequenz hat.
Ganz genau.
Und das ist ja jetzt nicht nur in Sachen Umweltschutz so, sondern das eigentlich unser ganzes Leben. Und wenn ich danach diesem Prinzip handle, dann wären wir eigentlich schon am Ende unserer Folge, weil dann könnte man sagen, okay, wenn alle das so verinnerlichen, dann haben wir alle Umweltschutzthemen damit abgefrühstückt.
Das ist richtig. Dann hätten wir uns einige Probleme vielleicht auch erspart. Dann wäre eigentlich alles im Keim erstickt. Aber leider ist es nicht immer so einfach. Und deswegen sitzen wir ja aber auch hier und denken über das ganze Thema auch mal nach und schauen uns verschiedene Blickwinkel an.
Genau, genau. Und da gibt es nämlich den anderen Blickwinkel, den ich jetzt reinbringen würde. Das wäre dieser ökonomische Aspekt. Also es gibt ja auch in der Ökonomie, in der Volkswirtschaftslehre gibt es so dieses Dreieck der Nachhaltigkeit, wo man eben, da kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu, wenn wir über einzelne konkrete Sachen, die uns so auffallen, reden, dass man eigentlich Nachhaltigkeit immer aus drei Aspekten oder drei Dimensionen betrachtet, nämlich aus der ökologischen, aus der ökonomischen und aus der sozialen Nachhaltigkeit. Und dieses Thema ist auch gemündet. Das beschäftigt mich in meiner täglichen Arbeit mittlerweile wirklich schon relativ viel, denn die meisten wissen es ja, ich bin in der Finanzdienstleistung unterwegs und beim Thema Investieren, da gab es ja letztes Jahr auch so diese sogenannte Taxonomieverordnung, was die EU rausgebracht hat, also welche Investitionen sind wirklich nachhaltig, und das geht darauf zurück auf Jahr 2015, auf die Agenda 2030, die UN mal ins Leben gerufen hat, wonach es wirklich 17 Nachhaltigkeitsziele gibt, die ein lebenswertes oder ein menschenwürdiges Leben weltweit garantieren sollen. Wow. Also sind zum Beispiel solche Sachen wie zusammengefasst, dass man eben ganz eigentlich eher banale Sachen hat, nämlich sagt, wir wollen mal keine Armut und keinen Hunger. Also banal hört sich jetzt so an, wollte ich jetzt nicht damit sagen, dass es einfach ist, aber es sind einfach so Dinge, die eigentlich für uns selbstverständlich sein sollten.
Sollte klar sein, aber wir wissen alle, wie wahnsinnig schwierig das wohl umzusetzen sein wird.
Genau, aber auch relativ konkrete Sachen wie zum Beispiel sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen. Es geht da um Geschlechtergleichheit. Es geht um Maßnahmen zum Klimaschutz. Es geht auch um Frieden und Gerechtigkeit, also sind insgesamt 17 Ziele. Und wenn die EU oder auch die Bundesregierung oder eben auch in meinem Fall jetzt, wenn Investitionen getätigt werden, dann schaut man eben immer, auf welche dieser Nachhaltigkeitsziele zahlt das ein. Und je nachdem kann man dann eben sagen, jawohl, ich bin jetzt nachhaltig unterwegs oder mein Unternehmen ist nachhaltig. Und so weiter. Also sehr, 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 sehr politisch.
Ja, genau. Jetzt ist Nachhaltigkeit aber ja kein rein politisches Problem, sage ich mal. Da hake ich jetzt einfach mal ein, sondern eher ein gesellschaftliches, würde ich sagen. Problem deshalb, weil es ist klar, dass eigentlich alle an einem Strang ziehen müssen, um dieses Thema Nachhaltigkeit umzusetzen. Ansonsten wird das langfristig nicht funktionieren. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, man wartet eben darauf, dass die Politik das für einen regelt, quasi, dass entweder der Rahmen quasi gesetzt wird, dass es anders quasi gar nicht mehr geht, oder man zeigt immer auf die Leute, die gerade mal nicht nachhaltig handeln. Beispiel für mich ist da immer so das dicke Auto vom Nachbarn zum Beispiel. Ne? Der hat sich jetzt einen Porsche mit Verbrennermotor zum Beispiel nochmal gekauft. Das Problem dabei ist immer, man muss sich halt bei solchen Themen auch immer selbst an die eigene Nase fassen. Man sieht jetzt klar diesen Porsche da vom Nachbarn und muss sich fragen, muss das sein? Was wir aber vielleicht nicht sehen, so ein bisschen dieses Eisbergprinzip, was vielleicht einige kennen, ist, vielleicht bezieht er den kompletten Strom, die komplette Energie aus erneuerbaren Energien oder verzichtet komplett auf Plastik oder. Ja, oder vielleicht sogar mehreres. Und das sehen wir natürlich nicht, weil wir sehen ihn nicht einkaufen und wir wissen nicht, wo er seine ganze Energie und Strom herbezieht. Aber wir sehen diesen einen negativen Aspekt. Und am Ende macht vielleicht aber der Porsche-Fahrer nachhaltig einiges besser, als ich mache. Und ich sehe aber vielleicht nur diesen einen schwarzen Fleck, so beschreibe ich das immer. Und da haben wir in der früheren Folge, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, könnte auch in der allerersten gleich gewesen sein, dieser Fingerzeig eben,
ja,
auf den man einfach ein bisschen aufpassen muss. Solange ich nicht alle Informationen von meinem Gegenüber kenne, sollte ich mir kein Urteil bilden, weil am Ende mache ich vielleicht selber auch nicht immer alles richtig und möchte dafür ja auch dann nicht sofort an den Pranger gestellt werden.
Ja, exakt. Also das glaube ich schon. Also da muss man einfach gucken, dass man diese Gesamtsituation, wie wir so oft beschrieben haben, ja immer dann schaut. Und Sachen verändern sich ja auch. Also ich fand es jetzt ganz interessant, zum Beispiel bei uns, wir haben ja vor circa 12 Jahren gebaut und haben damals eine Wärmepumpe tatsächlich eingebaut. Damals hat dann irgendwie jeder gesagt, oh, Wärmepumpe, ihr heizt nur noch mit Strom und oh, ja, und wir haben mal Photovoltaik auf dem Dach und so weiter. Hatten wir vor 12 Jahren nie, war nie unser Antrieb zu sagen, wir machen das jetzt aus irgendwelchen Umweltschutzgründen. Mhm. Aber im Moment sieht man, zack, war jetzt nicht die schlechteste Entscheidung. Ja. Und gerade bei den Autos, wie du es ansprichst, ist es ja so, ich muss mich weder gut noch schlecht fühlen, ob ich jetzt da ein gutes oder, also was ist denn auch schon ein gutes Auto, oder? Also muss ich mich jetzt schlecht fühlen, nur weil ich bei uns auf dem Hof nur ein Elektrofahrzeug habe, aber zwei mit Verbrennungsmotor?
Nein, um Gottes Willen. Also es geht ja auch gar nicht, glaube ich, darum, immer alles perfekt in jeder Silbe quasi zu machen, sondern es geht so um diesen Mix, sage ich mal. So in der Politik oder in der Wirtschaft heißt es ja CO2-neutral. Das heißt ja jetzt auch nicht, dass ich nie wieder CO2 produziere. Ich meine, wir haben ja früher auch mit Sicherheit weniger CO2 produziert, als was jetzt zum Beispiel tun. Und trotzdem ging es irgendwie einigermaßen, aber es ist dann halt immer irgendwann bringt ein Tropfen quasi das Glas zum Überlaufen quasi. Ja. Ne? Und da will ich eben nochmal auf dieses Handlungsprinzip, was wir ganz am Anfang besprochen haben, eingehen, dass ich mir einfach überlegen muss, was hat meine Handlung langfristig gesehen vielleicht für Konsequenzen. Ganz einfaches Beispiel, ertappe ich mich selber manchmal, ich habe zwei Supermärkte hier bei uns um die Ecke. Mhm. Beide sind fußläufig theoretisch oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Bequemer ist es natürlich, aber mit dem Auto.
Ja.
So, ne, muss ich nichts schleppen und so weiter. Ist einfach einfacher. Trotzdem frage ich mich dann manchmal, muss ich diese Strecke jetzt mit dem Auto fahren? Mhm. Natürlich, das ist auch, wenn ich die jetzt einmal fahre, das sagst du, ja gut, das macht's Kraut ja jetzt nicht fett, so ungefähr. Wenn ich das jetzt aber immer so mache und immer so denke, und viele, viele andere auch, dann haben wir auf einmal eine CO2-Menge, die vollkommen unnötig produziert wird, weil das könnte man sich auch ganz locker vielleicht zumindest meistens sparen. Es geht gar nicht darum, diese Strecke nie mehr mit dem Auto zu fahren, weil das ist so, kommen wir später vielleicht auch nochmal drauf, Verbote sind manchmal sehr, sehr schwer einzuhalten oder schwer umsetzbar und sträubt man sich so ein bisschen gegen, aber einfach so nach diesem Handlungsprinzip zu handeln. Und Felix Lobrecht, den zitiere ich später tatsächlich auch nochmal, der hat schon mal in seinem Podcast Gemischtes Hack gesagt, was manchmal so ein ganz guter Reminder ist, wenn das jetzt jeder so machen würde, so nach meinem Prinzip 500 Meter mit dem Auto zum Supermarkt fahren, ist jetzt für mich erstmal nicht schlimm, aber wenn das jetzt jeder so machen würde, dann haben wir auf einmal eine Riesenmenge, die unglaublich unnötig ist und was einfach wieder gar nicht nachhaltig ist.
Genau. Genau, ja, das ist ja mit allem ja so. Deswegen wirklich der Appell, der aus diesem Podcast eigentlich rausgehen soll, soll ja sagen, Leute, macht euch Gedanken drüber, was ist die Konsequenz meines eigenen Handelns. Also das ist ja das, was man Kindern schon beibringt, ne? Das berühmte Bonbonpapierchen, was man irgendwie wegwirft, dass man das halt einfach in den Eimer schmeißt und nicht in die Umwelt oder in die Natur schmeißt. Oder die Blume, die man pflückt, die unter Naturschutz steht, das ist mit Sicherheit nicht die eine Blume, die dann zum Aussterben dieser Art führt. Aber wie du sagst, wenn es jeder machen würde, dann ist halt irgendwann.
Jetzt stell dir mal vor, wenn das jetzt jeder so machen würde.
Ne? Genau. Ja. Und das ist das Entscheidende, klar.
Also dieses Prinzip übrigens, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, dieses, ich beschreibe das in meinen Seminaren, da kommt es nämlich eigentlich in jedem Seminar vor, egal ob das mit Sportlern, mit Firmen oder was weiß ich, es ist immer das Prinzip Reiz, Reaktion. ein Reiz wirkt auf mich. In dem Fall, bei mir war es jetzt, ich muss zum Supermarkt. Mhm. Meine Reaktion ist, fahre ich mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder laufe ich? Was ist das für eine Konsequenz?
Ja.
Und dann ist das Prinzip, diese Reaktion bestimme ja ich durch eine Entscheidung. Ich treffe die Entscheidung, wie ich auf den Reiz reagieren möchte. Mhm. Meistens treffe ich die unterbewusst und mache einfach. Damit ich das aber mal aus dem Unterbewusstsein raushole und ins Bewusstsein hole, muss ich einfach mal die hinteren beiden Komponenten, nämlich Konsequenz und Reaktion, umdrehen. Das heißt, ein Reiz wirkt auf mich, ich spiele mal die Konsequenzen meiner möglichen Handlungen durch und dann entscheide ich erst, was wirklich meine Reaktion ist. Dann kann ich da wieder mal bewusst drauf einwirken und komme sehr gut in dieses Handlungsprinzip quasi.
Genau, genau. Ja. Heißt aber dann, wenn wir das jetzt so weiterspielen würden, dass wir eigentlich die Politik ja gar nicht bräuchten.
Ja, das kommt erstmal so raus, so rüber, aber so ist es natürlich nicht. Natürlich benötigen wir die Politik. Die Politik muss und sollte irgendwie die Rahmenbedingungen natürlich schaffen. Denn es ist auch klar, nicht jeder wendet jetzt genau diesen Appell an, wie du schon mal gesagt hast. Wenn jetzt einfach jeder diese erste Message aus dem Podcast mitnehmen würde, dann könnten wir hier einen Strich drunter machen. Ja. Aber ich selber merke das ja immer wieder, wo ich mir denke, okay, da muss vielleicht die Politik einhaken, weil genau dieses Prinzip, ja, wenn es jetzt jeder so machen würde oder eben umgedreht für mich als Verbraucher, wenn ich das jetzt mache, ist ja nicht so schlimm. Mhm. Ich bin ja nur einer von 80 Millionen in Deutschland oder wahrscheinlich mittlerweile mehr, ja. Aber wenn ich durch den Supermarkt gehe und mir denke, okay, ich kaufe jetzt ohne Plastik ein, dann ist es bei manchen Supermärkten schon fast unmöglich. Und dann könnte ich so das Gefühl bekommen, ja, weil ich jetzt ohne Plastik einkaufe, sind die Regale ja trotzdem voll mit Millionen von in Plastik verpackten Produkten. Damit ändere ich ja nichts, könnte man so das Gefühl bekommen quasi. Das heißt, da muss natürlich irgendwie von der Politik vielleicht eine Regelung kommen, es wird jetzt nichts mehr in Plastik verpackt. Mhm. Natürlich muss es den anderen Rohstoff geben, der damit mit Plastik vielleicht konkurrieren kann. Das, was ich mich immer gefragt habe, wo ich mir denke, wäre das nicht eigentlich zumindest eine Lösung, aber ich bin logischerweise kein Politiker, es wird vielleicht Gründe dafür geben, aber es gibt so viel Plastikflaschen und ich sehe so viel Plastikflaschen immer irgendwo rumliegen, weggeschmissen, obwohl es Pfand gibt. Mhm. Aber gehen wir mal ins Ausland, ich war letztens in Italien, da gibt es kein Pfandsystem. Mhm. Da wird es halt einfach weggeschmissen. Ja. Die Frage ist, wo schmeißen es die Leute hinweg? Warum gibt es nicht einfach quasi eine Vorgabe, ab Getränkemenge, sage ich mal, 0,5 Liter muss der Getränkehersteller sein Getränk in Glas abfüllen. Mhm. Jetzt ist mir klar, der Rohstoff Glas ist teurer als Plastik. Deswegen macht es der Getränkehersteller nicht. Ist schon logisch. Aber dann muss halt Glas vielleicht von der Politik subventioniert werden und ich spare mir eine irre Menge Plastik, weil ich gar als Verbraucher gar keine andere Möglichkeit mehr habe, als Glasflasche kaufen. Mhm. Das ist immer so, wo ich mir denke, okay, dann hat der Verbraucher keine andere Möglichkeit, aber natürlich darf er nicht drunter leiden, weil jetzt auf einmal jedes Wasser 1,50 Euro kostet. Dann kommen wir natürlich wieder in die Spirale, kann ich mir nicht leisten.
Ja, genau. Also ich sehe das auch so ein bisschen als Spagat. Also ich bin eigentlich wirklich jemand, der Verbote eigentlich versucht, möglichst generell abzulehnen. Also ich bin da, fühle mich dann auch, ja, will nicht sagen, in meinen Freiheitsrechten eingeschränkt, aber irgendwie so finde ich Verbote irgendwie immer blöd, wenn es dann heißt, also das darf jetzt nicht mehr benutzt werden. Also wir haben das ja jetzt gerade bei zum Beispiel Einwegverpackungen im To-Go-Bereich, ne? Also wenn ich jetzt einen Kaffee mitnehme oder irgend sowas. Und dann wird da was verboten und dann kommt es dann aber gerade deshalb, weil man das eben nicht für alle verbieten kann, zu irgendwelchen Schwachsinnslösungen aus meiner Sicht, wo dann heißt, ab 5 Mitarbeiter eines Unternehmens darf ich das anbieten oder nicht mehr anbieten. Mhm. Und also das sind dann irgendwo so Sachen, das ist dann alles immer so halbherzig, weil man dann auch merkt, hoppla, das ist Verbot, ist ja so gar nicht umsetzbar und wir kriegen das eigentlich auch gar nicht kontrolliert. Aber es nutzt mir am Ende ein Plastikverbot, wenn ich es nicht kontrollieren kann. Ich fände immer diesen Ansatz gut, wenn ich Anreize schaffe, wenn ich eben sage, okay, es gibt jetzt die eine oder andere Möglichkeit, es ist dann eben ist der Kaffee eben entsprechend günstiger oder es ist dann, ja, keine Ahnung, wird es eben anderweitig subventioniert oder geholfen, dass man eben da sagt, ja, der Verbraucher wird langfristig zum Umdenken dazu angeregt. Also ich habe das jetzt bei uns beispielsweise auch gemerkt, wir haben so versucht, unseren Fleischkonsum, also du weißt, ich bin ein absoluter Fleischliebhaber, also so vegetarisch oder vegan liegt mir so gar nicht. Das stehe ich auch dazu, aber ich versuche halt, oder wir haben jetzt versucht, unseren Fleischkonsum eben komplett zu drehen. Also wir kaufen wirklich nur noch dort, wo wir wissen, wo es herkommt. Also wir haben zum Beispiel hier zwei Hofläden, wo wir dann auch größere Mengen dann auch beziehen gleich, die dann eingefroren werden. Die sind überhaupt nicht verpackt. Also die muss ich dann hier zu Hause nochmal dann verpacken. Oder man kauft eben entsprechend beim Metzger, aber diese ganzen sonstigen Umverpackungen oder da, wo eben das unheimlich weite Transportwege sind, das versuchen wir eben komplett zu vermeiden. Führt halt dazu, dass auch manchmal im Kühlschrank irgendwie dann Ebbe ist oder dass man sagt, ah scheiße, jetzt wollen wir Brotzeit machen, habe aber jetzt nicht die mega Auswahl drauf, sondern sind halt nur eine Wurstsorte im Kühlschrank.
Ja.
Und das dauert. Also das ist, wie du auch das schon mal beschrieben hast, das ist wieder so eine neue Gewohnheit und dieser Trampelpfad muss halt erst eingetreten werden. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass man das einfach auch von politischer Seite unterstützt und sagt, okay, wenn jemand sagt, wir haben diese Ziele, diese 17 Nachhaltigkeitsziele und wenn da jemand sich auf diesem Pfad bewegt, dann wird er quasi dafür auch belohnt. Und nicht, wenn ich den Pfad verlasse, werde ich unbedingt bestraft, sondern ich werde dafür belohnt, dass ich nachhaltig unterwegs bin. Das finde ich eigentlich so den Weg. Und dann würde ich schon sehen, sieht man vielleicht auch eine Veränderung in der Gesellschaft. Aber da gibt es vielleicht auch nicht nur die positiven Veränderungen. Jetzt mal aus deinem Blickwinkel, würdest du bei diesem Ganzen, was wir jetzt schon richtig diskutieren, nachhaltig, ja, nein, beziehungsweise Plastikflasche, ja, nein, auch sagen, es gibt jetzt so aus diesem ja, mentalen, psychologischen Aspekt auch Gefahren dabei, wenn man so sehr jetzt auf dieses Thema fokussiert?
Ja, bevor ich auf die Frage eingehe, will ich noch ganz kurz zu deinen Ausführungen einhaken. Und zwar hast du vollkommen recht, grundsätzlich muss es eigentlich gar nicht verboten werden, sondern es muss vielleicht von der Politik so subventioniert sein, dass einfach die nachhaltige Variante günstiger ist, wie die umweltschädliche in dem Fall, wenn wir vom Plastik reden zum Beispiel. Also, dass man vielleicht irgendwie das Geld dahin bringt, dass es klar ist, okay, ich nehme die Glasflasche, ab Menge so und so. Ja?
Genau.
Weil es einfach auch vom wirtschaftlichen Aspekt sinnvoll ist. Es können ja ruhig alle weiter davon profitieren. Ich sage ja gar nicht, dass der Getränkehersteller das jetzt auf seine Kosten nehmen muss,
genau.
Weil dann wird er es nicht umsetzen. Das ist ganz klar.
Exakt.
Und genauso ist es für die Menschen. Du sagst selber, das ist natürlich sehr, sehr vorbildlich, das so zu machen und dann zu sagen, aber oh Mist, jetzt habe ich eigentlich nicht die Brotzeit vielleicht im Kühlschrank, die ich habe. Im mentalen Bereich ist es immer so, alles, was nicht einfach ist, ist schwer umzusetzen. Also nach dem Prinzip, wenn es nicht einfach geht, dann geht es einfach nicht.
Ja.
Und dann kommen manchmal so komplizierte Lösungen raus, wie du da gesagt hast, mit dem, wenn fünf Leute, das ist ja wie die Corona-Regeln damals,
genau.
Die keiner gecheckt hat, weil es einfach zu kompliziert wurde. Man muss versuchen, für große Probleme trotzdem einfache Lösungen zu finden, und zwar für den Verbraucher einfache Lösungen, weil das ist ja die Masse. Die Masse muss abgeholt werden, dass es umsetzbar ist, Plastik einzusparen, dass es umsetzbar ist, vielleicht auf den Verbrennungsmotor zu verzichten. Dass ich, der in regelmäßigen Abständen am Wochenende 1000 Kilometer fahren muss, es schwierig hat, ein reines E-Fahrzeug zu haben, solange die Strecken nicht für E-Fahrzeuge gut genug ausgebaut sind, was Laden, was vielleicht Schnellladeoption ist, dass ich nicht zu lange stehen muss. ist vielleicht irgendwie machbar, aber halt wahnsinnig kompliziert. Und wenn es da aber einen besseren Anreiz geschaffen wird, vielleicht es subventioniert wird, dann ist es auch einfacher umzusetzen. Und wenn ich dann die Masse abhole, dann ist das insgesamt natürlich auch einfacher.
Genau.
Jetzt, um auf deine Frage einzugehen, ob es vielleicht auch negative Auswirkungen gibt. Also ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit mir manchmal schon in Bereiche gepackt wird, wo ich sage, muss das gerade sein? Mhm. Ich habe gesagt, ich komme nochmal auf Felix Lobrecht zu sprechen, weil der hat in seiner vorletzten Folge eine witzige Beobachtung gemacht, die ich selber auch schon hatte. Und zwar ging es da um den QR-Code als Bestellmöglichkeit, sondern als einzige Bestellvariante in Restaurants. Das heißt, die Karte wurde ersetzt durch einen QR-Code. Mhm. Aus nachhaltiger Sicht vielleicht erstmal gut, wenn man sagt, okay, man braucht kein Papier mehr und oder Plastikfolien, in die die Karte eingeschweißt wird und so weiter. Was ich selbst festgestellt habe, denn ich habe auch schon mal in einem Lokal gesessen, wo ich nur über QR-Code bestellen konnte. Jetzt war das im Ausland und die Bezahlmethode von mir hat nicht funktioniert. Meine Kreditkarte hatte ich nicht dabei. Jetzt konnte ich nicht bezahlen über diese Option. Das heißt, ich konnte nicht bestellen, weil ich muss dann im Endeffekt vorher bezahlen, nämlich direkt bei Bestellung. Dann habe ich das Personal angesprochen, hat gemeint, ja, es kommt gleich jemand. Und innerhalb von 10 Minuten kam keiner. Es sind ständig Leute an mir vorbeigelaufen, aber niemand hat mich angesprochen. Und das kenne ich aus dem Restaurant nicht. Mhm. Im Normalfall ist das die Serviceleistung ja des Restaurants, dass das Personal regelmäßig zu dir kommt, fragt, ist alles in Ordnung, kann ich was tun? Vor allem, wenn man irgendwie sieht, der sitzt da seit 10 Minuten und hat und nichts zu trinken. Nicht, ja. Also ändert sich nichts. Ja, ja. Also genau. Ich sitze da ja nicht nur, um Pause zu machen, sondern dann würde ich ja einen Tisch blockieren. Also da habe ich gemerkt, so irgendwie, okay, das ist nett gedacht mit der Karte und so weiter, aber wenn ich nicht mehr bedient werde, geht dann nicht vielleicht der soziale Aspekt vielleicht so ein bisschen flöten? Und End vom Lied war, dass es mir dann irgendwann zu doof war, wir sind aufgestanden, sind woanders hingegangen. Weil ich bin dann auch nicht so, dass ich dann sage, okay, ich spreche das jetzt noch dreimal an, weil ich sehe das in dem Fall nicht als meine Aufgabe.
Ja.
Das ist einfach eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Würden andere vielleicht auch anders machen, aber ich denke mir, nein, ich bezahle ja hier für eine Serviceleistung und am Ende, wo soll das hinführen? Dann haben wir am Ende, brauchen wir kein Servicepersonal mehr, weil ich mir vielleicht die Getränke auch noch selber von der Theke hole und dafür bezahle ich dann auch noch. Das ist jetzt natürlich ein bisschen weit gesponnen. Ich möchte jetzt da auch nicht die Gastro irgendwie zu sehr ins negative Licht rücken. Ich sage auch nicht, dass es jeder so macht, aber das ist die Gefahr, die ich sehe, weil am Ende verlernt das Personal, und das ist gar nicht böse gemeint, sondern einfach, wenn ich nicht mehr kommuniziere, verlerne ich das ja vielleicht auch, diese Aufmerksamkeit. Ganz unbewusst, dass ich nicht mehr gewohnt bin, nach 5 Minuten den Gast mal anzusprechen, wenn er noch nichts hat. Ja, und das ist so ein bisschen vielleicht die Gefahr, die ich jetzt in dieser einen Szene, weil ich sie selber durchgemacht habe, sehe. Ich weiß nicht, ob du schon Erfahrungen mit diesem QR-Code gemacht hast.
Das ist interessant, vor allem, wenn man das jetzt so mal nochmal hinterblickt, was wir jetzt am Anfang besprochen haben. Was heißt Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit heißt, dass ich mir meiner Konsequenzen, meiner Handlung bewusst werde. Und jetzt ist es vielleicht getrieben, diese Aktion, die da der Gastronom oder einige Gastronomen ja machen. Bleiben wir bei dem Beispiel, obwohl wir da kein Bashing einer bestimmten Gruppe machen wollen. Aber das macht es vielleicht plakativ, weil die Hörer das auch so selber schon erlebt haben. Bleiben wir ruhig dabei. Ich werde jetzt getrieben, weil eben die Druckkosten für so Karten gestiegen sind. Ich auch sage, okay, ich möchte irgendwo mein Unternehmen nach außen nachhaltig darstellen und machen mir jetzt Gedanken, wie kann ich das machen? Und dann kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Also wir kommen ja in meiner Generation aus einer Situation, wo Arbeit Mangelware war. Jetzt ist aber, hat sich das ja umgekehrt seit einigen Jahren, dass die Arbeitskraft Mangelware war. Und jetzt kommt man da drauf und sagt, Mensch, jetzt wie packe ich das beides zusammen? Auf der einen Seite diesen Umweltschutzgedanken und auf der anderen Seite habe ich aber kein Servicepersonal mehr. Und dann liegt der Sprung nahe zu sagen, oh, ich packe das zusammen, da gibt es ja die Möglichkeit, ich nehme die Bestellungen nicht mehr persönlich auf, sondern die müssen das jetzt über meine Gastro-App machen.
Ja.
Hat ja gut funktioniert. In Corona musste auch jeder mit dieser Registrierung, mit der Luca-App beispielsweise einloggen. Da wusste ich auch, der Tisch ist belegt, der nicht, bla bla bla. Was wurde vergessen? Sich die Gedanken zu machen über die Konsequenz.
Genau.
Nämlich die Konsequenz, dass mein Aushängeschild, was mich als Gastronom, jetzt abgesehen davon, ob das Essen schmeckt oder nicht, absetzt, ist ja das, habe ich hier eine Atmosphäre, die ich schaffen kann. Und die Atmosphäre wird meistens durch Menschen geschaffen. Natürlich gehören dazu auch Deko, Blumenschmuck und so weiter dazu. Aber hauptsächlich durch Menschen wird erst Atmosphäre geschaffen. Und das wurde jetzt, da wurde nicht dran gedacht. Und dann passiert sowas, wie du quasi erlebt hast. Vielleicht wäre es viel interessanter gewesen, zu sagen, Mensch, haben wir zum Beispiel bei uns jetzt Nachbarort, bei Kissingen wird jetzt, gibt es in einem Hotel, die haben jetzt so einen Abräumroboter eingeschafft.
Mhm.
Sagen jetzt als Konsequenz daraus, unser Servicepersonal hat auf einmal viel mehr Zeit für den Gast.
Mhm.
Die können sich mit dem Gast beschäftigen, können sagen, Mensch, hat es Ihnen geschmeckt und wie war es denn? Oder was, auf was haben Sie denn heute Lust? Was darf man Ihnen denn anbieten? Wie sieht denn das aus? Kann ich Ihnen noch eine Weinempfehlung geben und so weiter? Weil der den Nachbartisch nicht mehr abräumen muss, weil da kommt der Roboter vorbei.
Ja.
Aber da hat der Kunde ja schon gekauft. Also wenn der Teller leer ist, muss ich ja nicht mehr kaufen. Von daher, das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel über diese positiven und negativen Eigenschaften von diesem Nachhaltigkeitsgedanken oder Nachhaltigkeitswellen. Deswegen super Beispiel, was du da jetzt gebracht hast.
Ja, und es geht im Endeffekt sogar ja noch weiter. Also wenn wir jetzt mal weg vom, da trifft jetzt den Gastronom keine Schuld.
Ja.
Aber das heißt, wenn ich jetzt als Gast mein Handy zücken muss, um den QR-Code zu scannen. Das bedeutet, wie beginnt das Erlebnis-Restaurant? Wie beginnt das? Ich gehe vielleicht zu viert essen und alle vier hängen am Handy.
Ja.
Das heißt, auch der Gast verlernt so ein bisschen die Kommunikation, weil dann, wenn ich bestellt habe und ich habe das Handy, dann kann ich ja gerade auch nochmal die App öffnen. Dann habe ich gerade gesehen, da ist noch eine Nachricht aufgeploppt. Und auf einmal verlängert sich wieder die Bildschirmzeit, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben, in der Folge. Und in einem Aspekt, wo ich aber eigentlich das Menschliche ja erleben möchte. Ein Restaurantbesuch ist ja immer oder fast immer ein Erlebnis, ein soziales Erlebnis.
Ein Ort der Kommunikation, ja.
Genau, weil meistens gehe ich nicht alleine essen und es geht nicht nur rein um das Essen, ob es schmeckt. Natürlich ist dann ein wichtiger Aspekt, aber es geht vor allem auch darum, das Miteinander, sowohl die Personen, die da sind, und die werden natürlich erstmal zu so einem unangenehmen, sage ich mal, Aspekt gedrängt, zusammen am Tisch zu sitzen, aber sich nicht mit sich selbst zu beschäftigen, quasi. Und dann aber natürlich auch die nicht mehr vorhandene Interaktion mit dem Servicepersonal. Und ich war letztens in Italien am Gardasee. Und was da Kommunikation mit dem Servicepersonal ausmacht, kriegst du da erst nochmal so richtig mit. Also die sprechen mehrere Sprachen, die können sich mit jedem Gast auf der Sprache unterhalten. Da ist QR-Code, glaube ich, zumindest da, wo ich war, kein Thema gewesen, weil die Italiener da sehr drauf bedacht sind, mit dem Gast zu kommunizieren, wie es dem geht, wie der sich fühlt. Genau. Und ich glaube, da muss man einfach aufpassen. Ich sage nicht, dass es komplett falsch ist, aber da muss man einfach aufpassen, dass als Konsequenz ich nicht etwas erhalte, was am Ende ich gar nicht erreichen will.
Genau, genau. Weil wo ist jetzt in den ersten 10 Minuten der Unterschied zum Lieferdienst gewesen?
Ja, genau.
Gar keiner. Also natürlich vielleicht das Essen dann, wenn es präsentiert ist und so weiter, klar ist dann Unterschied, aber die ersten 10 Minuten fühlen sich irgendwie an wie beim Lieferdienst bestellen.
Mhm, genau.
Ja, also und das ist, glaube ich, jetzt so ein ganz guter Abbinder auch zu diesem Thema Nachhaltigkeit. wirklich nochmal drauf zu gucken, zu sagen, ich mache mir über mein Handeln bewusst, also mein Handeln bewusst, nehme das nochmal auf, das Beispiel mit deinen 500 Metern zum Supermarkt.
Ja.
Da muss ich ja gar nicht so weit denken an CO2-Ausstoß, sondern ich kann ja auch selber an mich denken, sagen, was habe ich denn für einen Vorteil, wenn ich jetzt zu Fuß laufe, abgesehen von Fitnessaspekt natürlich, aber vielleicht, wenn ich das nur einmal mache, wirkt sich das nicht auf, aber wenn ich das 10-mal mache, muss ich vielleicht einmal weniger tanken, dann habe ich auch wieder einen finanziellen Vorteil sogar, den ich dann wieder in andere nachhaltige Projekte wieder investieren kann.
Und jetzt gerade haben wir ja auch gutes Wetter.
Ja. Ja.
Also Autofahren ist immer irgendwo mit Stress verbunden. Und vielleicht einfach diese 5 Minuten mal zu laufen bei schönem Wetter ist vielleicht auch mal genau die Auszeit, die unser Gehirn vielleicht auch einfach mal braucht.
Genau.
Und Frischluft hat noch nie geschadet für die mentale Gesundheit.
Das ist richtig, genau. Ja, das ist doch ein sehr schöner Abbinder. Jetzt haben wir auch noch eine Sache. Was heißt nur? Wir haben ja noch ein Thema, was wir letztes Mal eingeführt haben.
Mhm.
Und ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall dieses Mal auch zelebrieren. 3, 2, 1,
yeah! Unser Held des Monats.
Genau, auch den Monat haben wir uns wieder Gedanken gemacht, wer könnte Held, Heldin des Monats sein. Und diesmal habe ich tatsächlich jemanden gefunden,
richtig,
der mich total beeindruckt hat, weil ich das durch Zufall im Hotelzimmer gesehen habe. Hatte nach einer Tagung, nach einer Schulung den Fernseher angemacht, wie man das so macht, wenn man eben aufs Zimmer kommt. Und war der erste Sender, der anging, lief RTL und es war gerade 18:45, also RTL aktuell, und auf dem wurde angekündigt, dass den Sportblock heute am Abend Monika Lierhaus moderiert. Und Monika Lierhaus ist für mich tatsächlich der Held des Monats, da sie sich wirklich vorbildhaft zurückgekämpft hat. Sie hat sich ihr Leben wieder zurückerkämpft und ist wieder da, wo sie vor ihrer schweren Erkrankung war. Also sie ist ja, vielleicht wissen es nicht alle noch, oder ich hole das nochmal wieder hoch, 2009 wurde ihr bei ihrem Aneurysma festgestellt, die OP ging damals schief, ist 4 Monate lang ins Koma gefallen, musste sich alles wieder erarbeiten, zurückholen, erkämpfen, also vom Schlucken bis über Sprechen und Gehen natürlich. War 2011, da hat sie noch eigentlich so ein bisschen Schelte auch bekommen, das erste Mal auf der Bühne. Da hat man gesehen, dass sie sehr gezeichnet ist. Hat damals den Ehrenpreis für die Goldene Kamera bekommen. Da hat man noch gesagt, oh, muss das sein, dass man sich so dann vorführt quasi. Und jetzt hat aber sich davon nicht ablenken lassen, sondern hat gesagt, ich kämpfe weiter und ich will zurück in das, was mir Spaß macht. Und jetzt ist sie tatsächlich wieder live zu sehen, hat jetzt die Special Olympics mitbegleitet als Moderatorin und hat einen festen Sendeplatz bei RTL aktuell. Und ein Zitat, was ich von ihr gefunden habe, das fand ich ganz schön, passt wunderbar zu unserem Podcast. Sie hat nämlich gesagt, das Leben ist keine gerade Linie und gerade das ist gut so. Und deshalb gebührt ihr den Monat die Heldin des Monats, aus meiner Sicht. Gehst du da mit?
Ja, absolut. Also da gibt's gar keine Diskussion eigentlich diesen Monat. Sehr, sehr inspirierende Geschichte und macht manchmal die eigenen kleinen Probleme, die man sich selbst vielleicht auch selbst schafft und was auch normal ist, was auch wirklich dazugehört, aber in solchen Momenten werden die vielleicht auch doch nochmal ein bisschen kleiner und man schafft so dieses Umdenken und sagt so, naja komm, wenn jemand, der alles von Grund auf nochmal neu lernen musste und das schafft und wirklich sich mit Willen da zurückkämpft, dann kann ich mein kleines Problem vielleicht auch irgendwie anpacken oder dann kann ich irgendwo meinen Beitrag vielleicht auch steuern. Und ich glaube, das ist auch diese inspirierende Geschichte, die sie da mit nach außen trägt. Nicht nur, dass sie selbst sich ihr Leben wieder zurückerschafft hat, sondern sie hat auch sehr, sehr viel für andere getan, glaube ich, die in ähnlichen Situationen sind oder, wie ich gerade beschrieben habe, ihre kleinen Probleme dann auch angehen und in den Griff kriegen.
Genau, ja. Nee, sehr schön. Also insofern, ja, dann gucken wir mal, was so den nächsten Monat so alles passiert.
Ja.
Und bleiben weiter, es bleibt weiter spannend. Wir bleiben weiter nachhaltig, nämlich wir wollen ja noch das nächste Jubiläum auch feiern.
Deshalb natürlich.
Schauen wir, dass wir einen nachhaltigen Podcast produzieren und ja, sind dann auch hoffentlich nächsten Monat wieder am Start. Wir hoffen, dass es den Hörerinnen und Hörern wieder super gefallen hat. Mir hat es Spaß gemacht. Und ja, wie immer hast du, lieber Johannes, dein letztes Wort.
Auch ich möchte mich nach einem halben Jahr nochmal bei unseren Zuhörern bedanken, denn das sorgt bei uns für Nachhaltigkeit, wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nachhaltig dranbleiben, weitermachen, uns zeigen, wir leisten unseren Beitrag vielleicht und die Leute hören das gerne. Das macht uns dann besonders stolz und noch mehr Freude. Und ich möchte mit meinem Lieblingszitat wieder schließen und deswegen denk bis zum nächsten Mal dran. Die richtige mentale Einstellung macht Unmögliches denkbar und Denkbares möglich.